Deutschlandfunk Kontrovers.
Mit Christiane Kesser, Mikrofon, ganz herzlich willkommen zu dieser Sendung. Zurück in die Schule mit so wenig Einschränkung wie möglich. Das war die Devise, die die verantwortlichen Politikerinnen und Politiker schon vor den Sommerferien ausgaben. Eltern und Lehrer und vor allem die Kinder waren durch belastende Wochen gegangen. Wegen der Corona-Pandemie wurden die Schulen ja schließlich ganz geschlossen, bevor sie für einige Schüler vor den Sommerferien dann doch noch einmal öffneten. Der Fernunterricht funktionierte bei den meisten eher schlecht als recht. Viele traf die neue, noch nie dagewesene Situation völlig unvorbereitet und die Anforderungen, die führten vielerorts zu Überforderung. Deshalb ist das Aufatmen jetzt groß, dass Schulkinder sogar ohne Abstandsregeln zurück ins Klassenzimmer dürfen. Diese Woche starten die Schulen in Mecklenburg-Vorpommern und in Hamburg wieder. Die anderen Bundesländer folgen nach und nach, als letzte Bayern und Baden-Württemberg. Dort ist man ja gerade erst in die Sommerferien gestartet. Umso gespannter wird man auch da beobachten, was die anderen jetzt vormachen, denn es wird auch schon gemahnt, eigentlich sei der vorgesehene weitgehende Regelbetrieb unverantwortlich angesichts wieder steigender Infektionszahlen. Noch dazu, so die Meinung der Kritiker, sind die Schulen trotz ihrer Hygienekonzepte schlecht vorbereitet. Ein riskantes Experiment also, stimmt das so und was kommt da auf Schüler, Lehrer und Eltern zu? Darüber diskutieren wir in den kommenden knapp anderthalb Stunden und wir bemühen uns gerade noch Leitungen herzustellen zu Matthias Richter, Staatssekretär im Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen. Ich frage mal, ist der Richter schon da? Guten Morgen, Herr Richter, können Sie uns hören? Da haben wir noch niemanden. Er wird mit uns diskutieren. Wir probieren, ihn so schnell wie möglich in die Leitung zu bekommen. Und das Gleiche ist der Fall mit Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes. Herr Meidinger, können Sie mich schon hören? Auch noch nicht. Wir haben kein Glück mit der Technik heute Morgen, aber das wird gleich klappen. Armin Himmelrath ist auch noch mit in der Runde, Journalist und Bildungsexperte, und er sitzt mir gegenüber im Studio. Guten Morgen, Herr Himmelrath.
Kein Leitungsproblem. Guten Morgen.
Ja, das ist gut. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können wie immer bei Kontrovers mitdiskutieren unter der Telefonnummer 00800 44 64 44 64. Ich wiederhole die Nummer noch einmal. Das ist die 00800 44 64 44 64. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de. Und einige von Ihnen haben uns heute Morgen ihre Meinung schon auf dem Anrufbeantworter hinterlassen.
Schönen guten Tag, mein Name ist Jörg Witte. Ich komme aus dem Heidekreis in Niedersachsen. Nach 20 Wochen sind wir nicht vorbereitet, weil weder in die Infrastruktur noch die Versorgung der Kinder mit Rechnern zur Teilnahme an diesem virtuellen Unterricht gewährleistet wurde.
Ja, ich komme aus Berlin. Ich muss sagen, den Schulstart den soll man lieber lassen, weil es kommt die zweite Welle. Es ist ersichtlich von den Neuinfektionen.
Lise aus Nürnberg. Jetzt in der Krise soll alles funktionieren. Wir haben Lehrermangel, wir haben nicht genügend Internetkapazitäten, vor allem auf dem Land. Wie wollen Sie das jetzt schnell alles bewerkstelligen? Ich sehe das trotzdem alles nicht so pessimistisch. Man kann auch lernen zu Hause, also dass man von einer verlorenen Generation spricht, das halte ich für Schwachsinn.
Ja, der Herr Schmidt aus Berlin. Also ich bin wirklich sehr erschüttert, dass das Land der Ingenieure und Denker so wenig Kompetenz hat, hier rechtzeitig die Schulen fit zu machen. Das Gleiche ist ja die Unterstützung der Familien.
Engelstolpen, wie gut die Schulen vorbereitet sind, das weiß man direkt nicht. Das hört man bloß indirekt. Man könnte sagen, zwischen gut bis nicht zu gut nach unten gesehen. Man sollte den Schulbetrieb genauso durchführen wie unter normalen Bedingungen endlich wieder, damit die Kinder was lernen.
Angelika Gertrud aus Bremen. Ich bin in der Rhön aufgewachsen, in kleinen Dorfschulen. Und dort gingen wir zu Fuß zur Schule. Kleinere Einheiten, wohnortnah, zumindest für die ersten und zweiten Klassen, nochmal zu überlegen, wie wichtig auch der Schulweg für die Kinder ist.
Mein Name ist Schmidt, Berlin. Ich bin der Meinung, es ist eine Abwägung zwischen Möglichkeit und Wirklichkeit. Ein Garant ist meiner Meinung nach die Differenzierung in den Ländern. Es wird nicht alles über einen Kamm geschoren. Das ist nun so. Muss nicht immer gut sein. Hier kann es sehr gut sein. Abgerechnet wird wie immer am Schluss.
Soweit die Meinung unserer Hörer mit vielen Aspekten, die wir aufgreifen wollen in dieser Sendung. Wir haben zum Glück die anderen beiden Gesprächspartner auch in der Leitung. Ich begrüße nochmal Matthias Richter, Staatssekretär im Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen. Guten Morgen, Herr Richter.
Einen schönen guten Morgen.
Und Heinz-Peter Meidinger ist jetzt auch bei uns Präsident des Deutschen Lehrerverbandes. Guten Morgen, Herr Meidinger.
Guten Morgen, Frau Käf. Hallo.
Herr Richter, die Infektionszahlen, die steigen wieder merklich und der weitgehende Regelbetrieb an den Schulen, der war ja immer gebunden an den Zusatz, wenn das Infektionsgeschehen es zulässt. In Nordrhein-Westfalen, da sind nächste Woche die Ferien zu Ende. Sind Sie sich eigentlich sicher, dass der Regelbetrieb mit den entsprechenden Einschränkungen tatsächlich stattfinden wird?
Der Begriff des Regelbetriebes stammt ja aus dem Beschluss der Kultusministerkonferenz vor etwa 3 Wochen. Und wir haben natürlich das Infektionsgeschehen auch in den vergangenen Tagen insbesondere beobachtet, sehr genau beobachtet. Und ich glaube schon, dass wir dazu auch neue Überlegungen anstellen müssen, Maßnahmen ergreifen müssen zum Infektionsschutz in den Schulen. Wir sprechen von einem angepassten Schulbetrieb in Corona-Zeiten. Und damit wollen wir schon auch deutlich machen, dass zusätzliche Maßnahmen zum Infektionsschutz notwendig sind, dass wir sehr sorgsam auch mit den Gesundheitsgefährdungen für die Lehrkräfte umgehen müssen und sehr achtsam sein müssen, was die weitere Entwicklung des Infektionsgeschehens anbetrifft. Wir haben in Nordrhein-Westfalen viele, viele Maßnahmen jetzt auch in den Sommerferien erarbeitet, um so gut wie möglich in das Schuljahr 2020/21 zu starten, so viel Unterricht im Präsenzunterricht sicherzustellen, wie das geht. Die Ministerin wird das in wenigen Stunden auch der Öffentlichkeit sehr umfassend vorstellen.
Herr Meidinger, Ihre Meinung, ist das in der aktuellen Situation verantwortbar, tatsächlich in diesen sogenannten Regelbetrieb, er ist ja eingeschränkt, in diesen Betrieb zu starten?
Ja, also es ist eine ganz, ganz schwieriger Balanceakt. Ein Balanceakt zwischen Gesundheitsschutz, den wir natürlich nach wie vor ganz hoch halten müssen, und dem verständlichen Wunsch, den auch wir haben als Lehrkräfte, nach wieder mehr Normalität im Schulbetrieb. Also, dass alle Schüler im Präsenzunterricht sind. Es wird halt entscheidend auch sein, inwiefern es gelingt, diesen Verzicht auf die Abstandsregeln, der natürlich tiefgreifend ist. Also wir werden nach den Ferien jetzt keinen Mindestabstand mehr haben zwischen den Schülern im Klassenzimmern. Ob das gelingt, durch praktikable alternative Hygienekonzepte einigermaßen aufzufangen. Und da bleiben natürlich große Zweifel.
Da höre ich bei Ihnen eine Menge Skepsis raus. Herr Himmelrath, Ihre Beobachtung, wie stark ist und war der Druck auf die Schulen, in den Regelbetrieb wieder überzugehen?
Der Druck war groß, und zwar vor allem von Elternseite, wenn ich das richtig wahrgenommen habe. Deshalb, weil natürlich viele Eltern in den vergangenen Wochen und Monaten die Erfahrung gemacht haben, dass sie im Grunde von Tag zu Tag immer nur planen konnten, wenn überhaupt so etwas wie Planung möglich war, dass sie sehr schnell reagieren mussten auf ganz kurzfristige Ansagen, die eben aus der Politik oder von den Schulen kamen. Es fehlte so ein bisschen das Gefühl, dass es so etwas gibt wie einen Plan, der über 3 Tage Sicht hinausging. Und das sorgte natürlich für viel Unmut, und die Hoffnung bei vielen Eltern ist, dass es jetzt schnell geht. Auf der anderen Seite gibt es auch eine große Gruppe von Eltern, die große Sorgen verbinden mit dieser Rückkehr zum sogenannten Regelbetrieb, muss man ja sagen. Wir sind vom Regelhaften, von der Normalität ja meilenweit immer noch entfernt. Und von daher gibt es sozusagen 2 große Lager in der Elternschaft, wie ich das wahrnehme. Und der Druck, was zu verändern, ist groß, aber niemand weiß natürlich, in welche Richtung diese Veränderung gehen muss.
Und Herr Meidinger, die Kritik, die kam ja auch von den Lehrern. Sie haben selber formuliert, diese Kritik, wir sind nicht genügend vorbereitet. An wen geht von Ihrer Seite aus da der Vorwurf vor allem?
Naja, also ich muss natürlich einschränkend sagen, auf so eine Ausnahmesituation war niemand vorbereitet, und auf alle möglichen Szenarien gut vorbereitet zu sein, ist natürlich auch eine riesige Herausforderung. Aber ich glaube schon auch, dass wir in den letzten Wochen und Monaten, also ist natürlich ein Vorwurf an die Politik, auch Zeit verloren haben. Ja, also ich glaube, man hätte von Anfang an Vollgas geben müssen, um auf alle Szenarien vorbereitet zu sein. Also die Digitalisierung tatsächlich jetzt voranzutreiben, da hätten jetzt in den Ferien überall, sage ich mal, die Bagger anrollen müssen, um den Breitbandkabel und die IT-Struktur nachzurüsten und gleichzeitig auch zu gucken, wie kann man solche neuen Hygienekonzepte auch tatsächlich umsetzen. Auch die Frage der Reihentestungen bei Lehrkräften steckt ja noch mehr in der Theorie, als dass sie praxiserprobt ist. Also da habe ich große Bauchschmerzen, ob wir wirklich auf alle Szenarien gut vorbereitet sind.
Die Digitalisierung, die wird uns sicherlich noch ganz stark beschäftigen in dieser Sendung. Zunächst nochmal die Frage an Herrn Richter, wenn Sie diese Vorwürfe hören. Sie haben selber gesagt, heute von Ihrem Ministerium wird dann bekannt gegeben, wie es genau dann nächste Woche, wie die Rahmenbedingungen genau an den Schulen sein sollen. Warum kommt das immer so kurzfristig?
Also wir haben auch schon vor dem Schuljahresende, also vor den Sommerferien, ein grundlegendes Papier veröffentlicht, was wir jetzt nochmal fortgeschrieben haben. Das heißt, viele Maßnahmen, viele Hinweise sind jetzt nicht vollständig neu. Wir haben aber immer auch gesagt, und ich glaube, das wird der Sache auch gerecht, dass wir immer wieder auch das Schulgeschehen, den Unterrichtsbetrieb, die Regeln, die Spielregeln auch zum Infektionsschutz und der Einhaltung von Hygienevorgaben fortschreiben müssen mit Blick auf das Infektionsgeschehen. Und ich glaube, das ist ja auch ein Wert für sich, dass wir immer auch aktuell die Maßnahmen ergreifen mit Blick auf das Infektionsgeschehen. Und gerade in diesen Tagen und Wochen erleben wir ja auch, dass wir eine Entwicklung haben in Deutschland insgesamt, was die Pandemie anbetrifft, gerade auch bei uns in Nordrhein-Westfalen. Und insofern ist es ja auch klug, dass man die Dinge auch versucht, sehr aktuell in den Griff zu bekommen und die Spielregeln sehr aktuell aufzustellen. Und insofern glaube ich, dass das, was jetzt noch an zusätzlichen Punkten hinzukommt, heute schon auch zu bewältigen ist. Wir wissen aber auch, dass das große Anstrengungen für die Schulen sind, für die Lehrkräfte, für die Schulleitungen in besonderer Weise. Und auch die Eltern müssen sich darauf einstellen. Ich glaube, diese Veränderung, die nach und nach immer wieder stattfindet im Unterrichtsbetrieb, in den Spielregeln, wie Unterricht stattfindet, was Hygienevorgaben anbetrifft, das gehört zum Pandemiegeschehen, zum Infektionsgeschehen und zu einem angemessenen Verhalten darauf dazu. Und daran muss man sich gerade im Schulbetrieb, der ansonsten recht regelmäßig im Schuljahr durchläuft, auch neu gewöhnen. Ich glaube, dass wir mit den Regelungen, die wir jetzt auf den Weg bringen, auch einen guten Infektionsschutz einerseits für die Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, aber auch im Umfeld der Schule für die Eltern sicherstellen können. Und zugleich, Herr Meidinger hat das eingangs gesagt, ist ja auch das Ziel, dass wir dem Bildungsauftrag und den Erziehungszielen gerecht werden wollen. Und das müssen wir immer wieder miteinander abwägen. Und wir haben das heute nochmal aktuell getan. Und in 10 Tagen kann die Schule auf der Grundlage dann in Nordrhein-Westfalen beginnen.
Herr Himmelrath, von außen betrachtet, sind die Schulen da vielleicht auch ein bisschen zu wenig flexibel gewesen und jetzt vielleicht auch immer noch, wenn wir dann diese Bedenken hören, die aus den Schulen herauskommen?
Ich glaube, man kann den Schulen viel vorwerfen, aber ganz sicher im Moment nicht fehlende Flexibilität, jedenfalls in vielen Fällen, denn sie waren ja im Grunde gezwungen, auf kurzfristige und kürzesfristige Ansagen der Politik zum Teil zu reagieren. Gerade Herr Richter, Sie wissen, dass Sie haben einmal eine Schulmail an einem, ich glaube, Samstagabend verschickt und da ging es dann darum, dass ab Montag schon die Umsetzung stattfinden sollte. Also von fehlender Flexibilität würde ich da bei den Schulen, glaube ich, nicht reden. Es ist eher so, dass tatsächlich wir auch bei den Schulen im Grunde zwei Stellungen haben oder zwei Positionen. Die einen sagen, uns fehlt der Leitrahmen, die Guidelines der Politik. Wir wollen mehr angesagt bekommen, damit wir wissen, was wir tun können. Das ist sicherlich auch verständlich. Aber ich habe vergangene Woche auch mit einer Schulleiterin in Kerpen in Nordrhein-Westfalen gesprochen, ein großes Gymnasium, fast 2000 Schülerinnen und Schüler. Und die sagte sehr offen auch, naja, aus meiner Sicht ist es eigentlich ganz gut, dass wir nicht so viel Vorgaben haben. Dann können wir freier agieren und selber individueller darauf reagieren, was wir hier vor Ort brauchen. Also wir haben da durchaus beide Positionen.
Herr Richter, wollen Sie noch mal darauf antworten?
Naja, es ist schon so, dass das auch anstrengend ist für diejenigen, die Schule organisieren müssen. Was wir allerdings nicht gemacht haben, Herr Himmelrath, von Samstag auf Montag neue Regelungen zur Umsetzung vorgegeben. Aber sicherlich ist es auch nicht immer ganz einfach, treffsicher auch den richtigen Zeitpunkt für Informationen entsprechend zu finden. Manchmal ist man ja auch in Abhängigkeit von Entscheidungsprozessen, die bundesweit stattfinden. Also wir haben eine ganze Zeit lang während dieser Pandemie immer in regelmäßigen Abständen Konferenzen der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin an einem Mittwoch gehabt. In diesen Konferenzen wurden ganz oft grundlegende Vorgaben gemacht für das Schulgeschehen, für Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen an den Schulen, die schnellstmöglich umgesetzt werden sollten. Und deswegen kommt man dann auch vom Mittwoch auf Richtung Wochenende in Engpässe zeitlicher Art. Und insofern sind wir oftmals auch in der Verlegenheit, dass wir Beschlüsse an anderer Stelle mit berücksichtigen müssen für unser Tun hier in Nordrhein-Westfalen, um auch ein möglichst gleichgerichtetes Vorgehen in den einzelnen Bundesländern sicherzustellen. Das ist ja auch für sich genommen ein Wert, weil die Menschen verstehen es eben nicht, wenn in einzelnen Bundesländern außerhalb von Nordrhein-Westfalen ganz andere Spielregeln wiederum gelten für den Schulbetrieb, als das wiederum bei uns der Fall ist. Insofern ist das auch für sich genommen ein Wert, wenn Politik möglichst gleichgerichtet in den Ländern auch agiert. Und das waren ja auch Anstrengungen, die eine Rolle gespielt haben.
Es gibt viele, die sich Sorgen machen, das haben wir schon gehört. Und dazu gehören offenbar auch die Lehrerinnen und Lehrer. Eine Lehrerin, die anonym bleiben möchte, die hat uns eine Mail geschickt, in der heißt es, Lehrer haben Scheu, sich zu äußern, da häufig Beamte und damit Dienstherren pflichtig. Kritik am Dienstherrn kommt nicht gut an. Das ist sicher ein Punkt, weshalb die öffentliche Diskussion durch Lehrer nicht in Gang kommt. Und ich finde, das muss sich ändern. Wenn ich den Supermarkt betrete oder den Bus, setze ich eine Maske auf, um andere zu schützen. Stehe ich vor der Klasse, bin ich über meinen gesamten Schultag hinweg mit vielen in Kontakt. Kindern wie Kollegen, bin mit denen konfrontiert, die alle keine Maske tragen. Wer schützt mich in einer Situation, in der über die Übertragungswege des Virus viel zu wenig bekannt ist hinsichtlich der Aerosole in Räumen? Herr Meidinger, diese Sorgen, hören Sie die viel und geben Sie die weiter?
Ja, natürlich, diese Sorgen, die hören wir viel. Die sind auch berechtigt übrigens, nicht nur Sorgen von Lehrkräften, die sich jetzt Gedanken machen über erhöhtes Infektionsrisiko, sondern auch von Eltern für ihre Kinder. Und wir haben ja auch in den Haushalten zu Hause Hochrisikopersonen, also auch die Kinder könnten ihre Großeltern anstecken und so weiter und so fort. Und das ist natürlich auch das, was uns jetzt insgesamt Sorgen macht. Also die Politik, um das mal so pauschal zu sagen, erweckt den Eindruck, dass das neue Hygienekonzept einen ausreichenden Schutz bietet und dass es umgesetzt werden kann. Wenn man sich diese Maßnahmen jetzt ansieht, mit denen die Abstandsregeln sozusagen kompensiert werden soll, die aufgegebene Abstandsregel, dass jetzt Schulter an Schulter wieder Kinder in Klassenzimmern sitzen, dann muss man große Fragezeichen setzen, ob das in der Praxis umsetzbar ist. Isolierung von Lerngruppen, wie soll sowas in der gymnasialen Oberstufe aussehen, wo wir ein Kurssystem haben, wo Schüler in jedem Kurs mit anderen zusammen sind, wie sollen Lüftungskonzepte aussehen, wenn vielfach die Fenster gar nicht richtig offenbar zu öffnen sind. Und es gibt auch eine große Scheu, eine Maskenpflicht einzuführen. Also in Bayern haben wir es jetzt ja verpflichtend gemacht fürs nächste Schuljahr, allerdings eben auch mit Einschränkungen, wenn man am Platz sitzt, nicht. Ich weiß, bin ja selber Lehrer und Schulleiter gewesen bis zu diesem Schuljahr, dass das natürlich eine große Einschränkung ist, eine Maske im Unterricht tragen zu müssen. Aber das ist so eine Frage. Ich glaube, da müssten wir für den Gesundheitsschutz einstehen und würden sagen, okay, diese Einschränkung muss man machen. Ich vermisse übrigens auch ein differenziertes Hygienekonzept für jüngere Kinder und Ältere. Wir wissen, Jüngere sind weniger infektiös, also Kita- und Grundschulkinder. Ältere Kinder teilweise sogar infektiöser als Erwachsene, wenn man die neue Studie aus Südkorea sich ansieht. Ich sehe keine entsprechende Reaktion bei der Politik für differenzierte Hygienekonzepte.
Dann gehen wir die Frage direkt nochmal weiter an Herrn Richter.
Ja, ich hatte ja gesagt, dass wir uns das Infektionsgeschehen sehr intensiv auch angeschaut haben in den vergangenen Wochen, auch in den letzten Tagen.
Aber jetzt kam zum Beispiel, Herr Richter, Entschuldigung, wenn ich da einhake, ganz konkret die Forderung nach der Maskenpflicht, die es ja, wenn ich es richtig mitbekommen habe, in NRW zum Beispiel nicht gibt, in manchen Bundesländern gibt es die.
Bislang gibt es sie nicht. Wir werden ja am 12. August zum ersten Mal wieder in einen Schulbetrieb einsteigen, den es schon lange nicht mehr in Nordrhein-Westfalen, nämlich seit dem 16. März, gegeben hat. Danach hatten wir ja ganz unterschiedliche Systeme, aber zunächst mal ist es ja jetzt so, dass alle Schülerinnen und Schüler wieder auch grundsätzlich die Schule besuchen sollen und Unterricht erteilt werden soll. Und deswegen ist das natürlich auch der Zeitpunkt, wo man sich über weitergehende Maßnahmen zum Infektionsschutz Gedanken macht. Und die haben auch nie Eingang gefunden in unser Konzept, was die Ministerin heute vortragen wird. Und ich kann nur so viel an dieser Stelle schon sagen. Wir haben ja die entsprechenden Äußerungen aus anderen Bundesländern gehört. Natürlich wird das Thema Maske, Maskenpflicht, Mund-Nase-Bedeckung auch im Schuljahr 2020/21 auch in Nordrhein-Westfalen eine große Rolle spielen. Und wir werden dabei auch differenzieren zwischen den Schülerinnen und Schülern in der Primarstufe und auch in den weiterführenden berufsbildenden Schulen, weil wir wissen, dass das Infektionsgeschehen, so wie Herr Meidinger es gesagt hat, sich auch unterschiedlich ausgestaltet. Das findet Eingang in unser Konzept.
Herr Locher hat uns angerufen aus Stuttgart. Guten Tag, Herr Locher.
Guten Tag nach Köln.
Herr Locher, Ihr Beitrag für diese Sendung. Ich glaube, Sie haben selber mit Homeschooling Erfahrung gemacht.
Oh ja, das haben wir. Also ich habe 3 Kinder. Meine Große ist 9 Jahre alt, mit 5 eingeschult worden, hat jetzt die 4. Klasse absolviert, erfolgreich zum Glück. Aber es gibt auch noch 2 Kinder mit 4 und 2. Ein Homeschooling war eine sehr große Herausforderung. Ich bin selbstständig als Gutachter, Gott sei Dank krisensicher. Und war nur unterwegs. Meine Frau hat 3 Kinder betreut und Homeschooling gemacht. Die Kleinkinder hatten keinerlei Freizeitmöglichkeiten. Gleichzeitig war natürlich die Beschulung chaotisch, weil auch ständig Mails kamen vom Elternbeirat. Verschiedene Fächer, verschiedene Mails, verschiedene Zeitpunkte. Ich mache der Schule ja gar nicht den Vorwurf. Aber klar, es war natürlich sehr chaotisch für alle Beteiligten.
Herr Locher, ich kürze es mal ein bisschen ab, denn wir laufen auf die Nachrichten zu und haben nur noch 1 Minute. Das heißt, Sie sind jetzt richtig erleichtert, dass es wieder losgeht und haben auch keine Bedenken, was die möglichen Risiken betrifft?
Doch, die Sorge ist natürlich groß, weil ein zweites Homeschooling und Lockdown möchte ich natürlich auf keinen Fall. Von daher würde ich schon auch Sicherheitsmaßnahmen in jeder Form befürworten. Ich denke, die Gesellschaft ist ja sensibilisiert, ja. Aber wenn man nach Berlin schaut, zum Beispiel die Demo, ja, da kriegt man schon wieder Sorge.
Mhm.
Ja.
Aber Sie haben keine Bauchschmerzen, wenn Ihre Kinder, bei Ihnen ist es ja noch ein bisschen hin, Baden-Württemberg haben ja, glaube ich, die Sommerferien gerade erst begonnen und Sie hoffen, dass es bis dahin auch so ist, dass Sie Ihre Kinder mit ruhigem Gewissen in die Schule schicken können?
Ich hoffe ja, das Gewissen, ja, ob es ruhig bleibt, werden wir sehen. Sorgen sind schon da, ja.
Dankeschön, Herr Locher aus Stuttgart war das. Stefanie Dinkelager hat uns eine Mail geschrieben und sie sagt, in dieser Diskussion sollte unbedingt eine Abwägung zwischen Infektionsschutz und psychischer Gesundheit der Kinder und Jugendlichen stattfinden. Wenn Kinder und Jugendliche bereits 5 Monate ihres sozialen Lebensraums Schule beraubt werden, ist dies nicht unerheblich. Viele haben Stunden vor PCs, Handys und Spielkonsolen verbracht, da die Eltern arbeiten müssen und nicht über so einen langen Zeitraum die Freizeit Gestaltung der Kinder organisieren können. Zitat Ende. Herr Himmelrath, nochmal von außen betrachtet, diese Abwägung jetzt eigentlich zum Wohle der Kinder, weil man sagt, wir wollen so viel Normalität herstellen wie möglich. Ist das die richtige Richtung?
Das ist jedenfalls ein ganz gewichtiges Argument und wir werden das natürlich in den Schulen jetzt nach den Sommerferien erleben, dass die Lehrerinnen und Lehrer ja gar nicht so schnell zum in Anführungszeichen normalen Unterricht zurückkehren können, zum Fachunterricht, zur Vermittlung von fachlichen Inhalten, weil es da ganz bestimmt wahnsinnig viel aufzuarbeiten gibt an Belastungen aus den vergangenen Monaten und Wochen. Auch die Kinder haben natürlich diese verunsichernde Grundstimmung in der Gesellschaft mitbekommen. Auch die haben sich natürlich Sorgen gemacht, hatten vielleicht auch Erkrankungen im Umfeld. Ich habe von Eltern gehört, die berichteten, dass die Kinder zum Teil richtige Ängste entwickelten, dass sie selbst zu Überträgern werden und damit vielleicht die Eltern oder Großeltern gefährden. Also das sind alles Punkte, die natürlich berücksichtigt werden müssen. Und das ist aber, glaube ich, auch einer der großen Kritikpunkte an die Politik, dass fehlende Vorgaben oder sehr kurzfristige Vorgaben im Grunde dafür sorgen, dass Schulen und Lehrkräfte das alleine sehr schnell entscheiden müssen und dass dort so ein bisschen eben auch die Verantwortung runterdelegiert wird, abgeladen wird auf den Schulen und auf den Lehrkräften, dass die dann diese Abwägung treffen müssen und letztlich dafür verantwortlich sind, wie sie das hinbekommen, weil eben die großen Leitlinien fehlen.
Herr Meidinger, gab es diese Überforderung in der Lehrerschaft?
Ich glaube, Lehrer sind natürlich auch dafür ausgebildet, Lehrkräfte, dass sie ein pädagogisches Fingerspitzengefühl haben und dass sie dann mit solchen Dingen auch umgehen können. Natürlich war es eine große Herausforderung, eine große Belastung, Mittlerweile haben wir teilweise übrigens auch gegenteilige Effekte, also dass Lehrkräfte auch Kinder wieder darauf hinweisen müssen. Wir haben ja in Bayern dann auch die Rückkehr gehabt, vieler Jahrgangsstufen wieder zurück an die Schulen, dass sie auch außerhalb der Schulen dann die entsprechenden Hygienemaßnahmen weiterhin ernst nehmen. Also das ist ja in der Gesellschaft generell jetzt also ein bisschen eine Sorglosigkeit zu beobachten. Auch das ist natürlich Aufgabe der Schulen, aber unsere Hauptaufgabe ist, den Bildungsauftrag sicherzustellen, und da haben wir auch eine Riesenherausforderung. Also da ist viel nachzuholen. Ist ja auch, konnte ja auch bei Weitem nicht alles vermittelt werden. Und wir wissen allerdings ganz genau, je weniger Präsenzunterricht nach den Ferien stattfinden kann, desto weniger wird es auch gelingen, diese Lücken zu schließen. Also die Liste, die To-Do-Liste, die abzuarbeiten, ist enorm.
In der Leitung wartet unser Hörer Herr Rommel aus Berlin. Guten Tag, Herr Rommel.
Guten Tag.
Herr Rommel, wenn ich es richtig verstanden habe, haben Sie noch eine Idee, wie der Betrieb wieder laufen könnte?
Ja, ich bin selbst Lesepate an einer Schule und habe das natürlich auch von Anfang an gleich mitbekommen, was da läuft und so weiter und so fort. Und ich sage noch nicht mal Vorwurf. Das ist wahrscheinlich so, das ist wahrscheinlich dem Zeitgeist geschuldet. Wir sind zu hasenfüßig, alle miteinander, die Politik und so weiter. Denn uns könnte zum Beispiel, wenn wir noch mitten im Leben stehen würden, in dem pragmatischen Leben stehen würden, könnte uns einfallen, dass eine Reihe von großen Messegesellschaften und von kleineren Eventunternehmen, Busgesellschaften und so weiter und so fort nichts zu tun hatten. Die haben Toilettenwagen, die haben Absperrungen, die haben eine Messegesellschaft kann Piktogramme, um genau zu lotsen, von welchem Besucherparkplatz die Besucher in welche Halle kommen. Also die stünden alle zur Verfügung, und Toilettenwagen und Servicewagen gibt es zuhauf, die alle nicht gebraucht werden, das Personal dazu auch. Also da hätte man so schön die Bewegungen der Schüler leiten und lenken können, dass ein Großteil der Schulen hätte tatsächlich laufen können. Dazu kommt noch mit den Busgesellschaften. Wir haben so viele Stadtparks, wir haben große Erholungsheime, die während der Corona-Zeit stillgelegt waren. Die Kinder einfach, wenn sie kommen, aus der Schule kommen, in den Bus gesetzt mit Massenschutz, jeder zweite Platz bleibt leer, und dann ist dort ein Rondell vorbereitet in diesem Park, also praktisch ein grünes Klassenzimmer mit ein paar Sitzgelegenheiten, und dann hätte man die ganze Geschichte auch ein bisschen entzerrt.
Ja. Herr Rommel, der Punkt ist, glaube ich, angekommen. Vielen Dank erstmal an Sie. Ich gebe das weiter an Herrn Richter. Herr Richter, Herr Rommel hat von Hasenfüßigkeit gesprochen. Man könnte auch einfach fragen, war man da zu wenig kreativ?
Also es geht ja jetzt darum, dass wir in einen möglichst normalen, Corona-angepassten Schulbetrieb zurückkommen.
Ja, auf der einen Seite, aber wir hören ja auch immer wieder die Bedenken, und dass die Abstandsregeln gefallen sind und so weiter. Und da, denke ich, hat Herr Rommel eben einfach seinen Punkt klar gemacht und gesagt, man hätte sich auch ein bisschen andere Konzepte überlegen können.
Ja, aber ich wollte fortführen, zu einem möglichst normalen Schulbetrieb gehört ja eben auch dazu, dass die Schülerinnen und Schüler jetzt zum neuen Schuljahr auch eine Situation vorfinden in den Schulen, die sie aus den Vorjahren und aus dem letzten Schuljahr, zumindest aus dem ersten Halbjahr des letzten Schuljahres, auch noch kennen. Und zum Normalbetrieb, und so habe ich Herrn Rommel verstanden, muss man jetzt nicht zusätzlichen Schulraum schaffen, muss man nicht jetzt irgendwelche Toilettenanlagen und Toilettenwagen in Betrieb setzen. Das gehört zum bekannten Schulbetrieb für die Schülerinnen und Schüler nicht dazu. Das Gleiche gilt für Messehallen und andere Veranstaltungsräume. Der Wegfall der Abstandsregel führt dazu, dass der Schulraum wieder zur Verfügung steht. Das Schutzkonzept Abstand wird ersetzt durch andere Schutzkonzepte. Wir haben vorhin über die Maske gesprochen, über geschlossene Lerngruppen, über feste Sitzordnungen und Anwesenheitslisten, damit die Nachverfolgbarkeit für den Corona-Fall sichergestellt wird. Aber für uns bedeutet eben auch ein möglichst normaler Betrieb in den Schulen, dass er in den Schulen stattfindet, in den Lerngruppen, die die Schülerinnen und Schüler auch kennen. Und insofern gestalten wir so auch den Start in das neue Schuljahr. Das hat nichts mit Hasenfüßigkeit zu tun, sondern das gehört dazu, wenn Schule wieder so stattfinden soll, möglichst so stattfinden soll, wie die Schülerinnen und Schüler, wie die Kinder das auch zuvor kannten.
Und nichtsdestotrotz müssen wir ja damit rechnen, dass wir wieder eine Situation bekommen, in der die Einschränkungen wieder stärker sein werden. Herr Meidinger, sind die Schulen auf so etwas vorbereitet? Gibt es auch eventuell so kreative Überlegungen oder Lösungen, wie der Hörer das jetzt gerade ins Spiel gebracht hat?
Ja, also ich bin ja selber bis zu diesem Schuljahr Schulleiter gewesen und habe ja auch diese Herausforderungen der eigenen Schule gehabt. Also das mit dieser Vorwurf der mangelnden Kreativität, glaube ich, ist nicht gerechtfertigt. Also das Problem ist nur, Kreativität löst halt vielfach auch keine Probleme. Also beispielsweise dieser Vorschlag, dann mehr ins Freie zu gehen oder Messehallen
zu benutzen. Den gab es ja öfter, ja. Mhm.
Oder was weiß ich, dann auch in den Pausenhof zu gehen und da mal zu unterrichten oder in den nahegelegenen Park. Das klingt alles schön, aber Schule braucht vor allem Verlässlichkeit. Das heißt, wenn ich eine Klasse dort dann hinsetze, dann muss das auch klappen. Wenn dann der Regen kommt oder sonst was, ist schwierig. Und dann zusätzliche Busse einsetzen, um dann andere Orte anzufahren, wo vielleicht mehr Platz ist. Das ist gerade an einer weiterführenden Schule, wo sie ja dann im Stundentakt einen Wechsel der Fächer haben, äußerst schwierig. Also ich glaube, die Schulen haben sich viel einfallen lassen, ganze Menge an Dingen, aber es löst halt das Gesamtproblem nicht. Also natürlich wäre es gut, wenn der Betrieb wieder mehr Normalität jetzt mit mehr Normalität möglich wäre. Aber ich bin mir sicher, wenn es wieder sozusagen ein Zurückgeben müsste, zeitweise in den Distanzunterricht, dann werden dieselben Probleme, die wir bisher hatten, auch dort wieder vorhanden sein.
Das heißt, man ist darauf nicht vorbereitet?
Zum Teil, das habe ich ja gesagt, haben wir auch zu wenig gemacht, also zu wenig. Beispielsweise ist ein Skandal, dass erst 5-10% der Digitalpaktmittel an den Schulen angelangt sind. Das ist vollkommen klar. Auf bestimmte Dinge kann man sich natürlich auch nicht vorbereiten. Also wenn eine Schule einen Platzmangel hat, dann die Schüler da zu trennen, isolierte Lerngruppen umzusetzen, versetzte Pausenregelungen zu machen, das stößt natürlich dann alles an Grenzen. Das heißt, eine 100%ige Vorbereitung wird nicht funktionieren.
Der Digitalpakt und die Digitalisierung der Schulen, das ist ein großes Thema, werden wir gleich noch ausführlich drüber sprechen. Aber Frau Bennert aus Mölln hat uns angerufen und wartet schon eine Weile in der Leitung. Guten Tag, Frau Bennert.
Guten Tag.
Was ist Ihr Punkt?
Ja, mein Punkt ist, dass ich dafür bin, dass man grundsätzlich mit Abstands- und Maskenpflichten in den Schulen arbeitet. Ich glaube, dass die Kinder das durchaus können. Ich habe hier jetzt zwei Familienfreizeiten in unserer Einrichtung durchgeführt. Wir sind ein Kinder- und Jugendgästehaus. Und wir haben gelernt mit den Kindern, dass auch selbst die 3-, 4-, 5-, 6-Jährigen durchaus Maske tragen können, das auch mit Stolz tun, wenn man es ihnen richtig vermittelt. Und die Frage ist ja auch, wollen Eltern wieder Homeschooling oder wollen sie ihre Kinder in der Schule haben? Wenn sie sie in der Schule haben wollen, denke ich, ist es auch gut, mit den Kindern Maske tragen und Abstand halten zu trainieren. Mhm. Das ist, so meine Erfahrung, leider noch nicht in allen Familien angekommen.
Ja, Frau Mölln, ich gebe auch das nochmal in die Runde weiter, denn ich glaube, der Punkt war einfach mit dem fehlenden Abstand, dass der Platz nicht da ist. Habe ich da recht, Herr Richter, Herr Meidinger?
Ja, Matthias Richter, das ist exakt der Punkt. Der Abstand führt automatisch, das sind unsere Erfahrungen in Nordrhein-Westfalen, mindestens zur Halbierung des Schulraums. Und wenn man dann parallel auch noch Notbetreuung einrichtet, dann ist es sogar noch mehr. Und insofern bedeutet die Abstandsregel automatisch, dass man nicht zu einem ansatzweise normalen Unterricht zurückkehren kann. Man braucht immer ein wirksames Schutzkonzept. Das war eine ganze Zeit lang die Abstandsregelung. Zuvor war es die komplette Schließung von Schulen. Daran müssen wir uns ja auch noch erinnern. Und jetzt setzen wir auch, nachdem wir Erfahrungen mit dem Infektionsgeschehen gemacht haben, auf andere Schutzkonzepte. Und ein ganz wichtiges Schutzkonzept ist die Maske und die Nachverfolgbarkeit von Infektionsketten, um dann im Corona-Fall selbst durch die unteren Gesundheitsbehörden auch massiv reagieren zu können, um das Infektionsgeschehen, was ja ganz oft im Moment lokal stärker auftritt, dann in den Griff zu bekommen.
Die Digitalisierung an den Schulen ist jetzt schon öfter angesprochen worden und ist zu Corona-Zeiten ein ganz wichtiges Thema geworden. Friedrich Krämer hat uns eine Mail dazu geschrieben. Kinder sind unsere Zukunft, heißt es da. Die Digitalisierung ist sicher ein herausragendes Thema, aber ohne Präsenzunterricht verlieren viele Kinder und Familien den Anschluss. Schon heute haben wir circa ein Drittel der Schüler verloren und das hat Einfluss auf ihre Zukunft und Chancen im Leben. Schule vor Ort ist mit Geld nicht zu bezahlen. Die Corona-Zeit hat die Defizite vieler Schulen aufgedeckt. Der Investitions- und Renovierungsstau nicht nur mit einem Hygienekonzept muss abgearbeitet werden. Herr Himmelrath, haben Sie Hoffnung, dass diese Abarbeitung schnell passiert in der kommenden Zeit?
Nein. Die habe ich nicht, denn was wir sehen ist natürlich, das hat Herr Krämer richtig beschrieben in der Mail, dass Corona gezeigt hat, wo es hakt. Und der Punkt der Digitalisierung, der Punkt der technischen Ausstattung sowohl der Schulen als auch der einzelnen Familien, die ja lernen damit, da sind wir noch meilenweit hinterher. Und da hilft es natürlich auch nichts, wenn eine Kultusministerin sich hinstellt und sagt, wir statten jetzt alle Lehrer mit Endgeräten aus. Das ist eben nicht in 6 Wochen zu schaffen, einmal so eben über die Sommerferien. Das dauert seine Zeit. Die Beschaffung, dafür gibt es keine oder wenige Vorgaben. Das heißt, auch das muss wieder erstmal mit dem Schulträger vor Ort geklärt werden. Bis wir soweit sind, dass das gut funktioniert, das dauert wirklich noch. Und dann ist eben der andere Teil da. Und das haben wir eben jetzt in der Corona-Phase, in der Corona-Pandemie auch schmerzhaft sehen müssen, dass eben es sehr, sehr viele Familien gibt, in denen eben nicht jedes Kind jederzeit ein Endgerät hat, mit dem man gut in den Unterricht reinschalten kann oder Videokonferenzen teilnehmen. Dazu braucht man mehr als nur ein Handy mit einer Prepaid-Karte und einem begrenzten Datenvolumen. Dazu braucht man auch mehr als nur das eigentliche Gerät. Man braucht eine schnelle Anbindung zu Hause. Man braucht vielleicht noch einen Drucker, um ein Arbeitsblatt auszudrucken. Und das ist eben in vielen Familien nicht Standard. Hat gar nicht, ist natürlich auf einerseits bei Armut der Fall, aber es hat gar nicht nur mit Armut zu tun. Denn wenn man mehrere Kinder hat, aber zu Hause vielleicht nur 1 oder 2 Laptops und dann macht man selber noch Homeoffice als Vater oder Mutter, dann lässt sich das nicht immer automatisch so kombinieren.
Mhm. Herr Richter, wenn ich darauf vielleicht entgegnen darf. Also wenn Sie sagen, Herr Himmelrath, dass eine Schulministerin erklärt, wir statten jetzt alle Lehrkräfte in Nordrhein-Westfalen mit digitalen Endgeräten aus, wenn Sie sagen, das hilft nichts, dann möchte ich an der Stelle in der Tat, das heißt ja auch kontrovers, wirklich mal widersprechen. Kein anderes Bundesland hat bislang die Finanzierung sichergestellt für die Anschaffung von digitalen Endgeräten für alle Lehrkräfte. Wenn Sie sagen, die Spielregeln zur Beschaffung dieser Endgeräte sind nicht festgelegt, dann stimmt es schlicht und ergreifend nicht, weil wir in der vergangenen Woche eine Förderrichtlinie für die Schulträger, wie die Geräte zu beschaffen sind, wie sie zu finanzieren sind, entsprechend auf den Weg gebracht haben. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für den Bereich der Schülerinnen und Schüler, die möglicherweise aus bestimmten Gründen, aufgrund der familiären Verhältnisse und der Bedürftigkeit, nicht über digitale Endgeräte verfügen, dass wir dafür ein Paket von 178 Millionen auf den Weg gebracht haben. Auch hier gibt es bereits die Förderrichtlinie. Die Beschaffung kann rückwirkend auch geltend gemacht werden für die Zeit des Lockdowns ab dem 16. März. Das heißt, das sind Programme, die sind jenseits des Digitalpakts Schule auf den Weg. Darüber hinaus gibt es digitale Arbeitsplattformen für die Lehrkräfte in Nordrhein-Westfalen mit Lugineo NRW. Mittlerweile ein funktionierendes System, was über 1200 Schulen in Anspruch nehmen. Wir führen zum Schuljahresbeginn den Messenger-Dienst ein für die Schülerinnen und Schüler und für die Lehrkräfte. Wir haben ein Lernmanagersystem auf den Weg gebracht, auch das mittlerweile genutzt von über 1000 Schulen. Der Anschluss der Schulen in Nordrhein-Westfalen ist in den letzten 2 Jahren von 13% an das schnelle Internet gestiegen auf 30%.
Aber Herr Richter, 30% von 100, das ist doch nicht viel. Also das ist doch genau der Punkt. Es dauert und das ist der Punkt. Und wenn noch nicht mal jede Lehrkraft eine eigene E-Mail-Dienstadresse hat, dann haben wir ein Problem.
Das hat sie, wenn das Lernmanagementsystem und Lugineo NRW entsprechend beschafft wird.
Bis wann wird das für alle Schulen denn der Fall sein, Herr Richter?
Können die jetzt ab sofort alle machen. Das haben wir auch veröffentlicht. Dort ist sichergestellt, dass jede Lehrkraft eine eigene dienstliche E-Mail-Adresse hat. Wir haben einen Datensafe. Das alles ist abgestimmt mit der Datenschutzbeauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen. Das alles ist gemacht worden, auch in den Ferien. Natürlich braucht es Zeit für die Umsetzung, ja. Und ich gebe auch zu, dass Corona einen erheblichen Drive hineingebracht hat in die Digitalisierung der Schulen. Und das ist auch gut und richtig so, aber wir haben die Gelegenheit auch entschlossen genutzt, um die Lehrkräfte auszustatten, um die Schülerinnen und Schüler, die einen besonderen Bedarf haben, auszustatten. Und wir werden darüber hinaus uns auch noch um ein Videokonferenz-Tool bemühen. Da brauchen wir noch die Mitwirkung auch der Personalräte. Aber alles andere, was man braucht, auch um digitalen Unterricht und Lernen auf Distanz besser zu organisieren, ist bereits auf dem Weg.
Wir werden sehen, Herr Richter, ob das auch dann in Zukunft so sein wird. Herr Meidinger, hätten Sie sich das Ganze früher gewünscht und müssen Sie vielleicht auch aus Lehrerperspektive selbstkritisch sagen, wir haben da auch zu wenig getan in den letzten Jahren?
Na gut, also so eine Ausnahmesituation von monatelangen Schulschließungen, die hat natürlich niemand irgendwie im Hinterkopf gehabt, das muss man offen sagen.
Nein, aber wir haben schon lange den Digitalpakt und Sie haben selber jetzt in letzter Zeit immer wieder kritisiert, dass von diesen 5 Milliarden Euro kaum etwas abgerufen bzw. bewilligt worden ist. Woran liegt das denn?
Natürlich wären wir besser aufgestellt gewesen, wenn der Digitalpakt früher gekommen wäre, wenn die Lernplattformen besser aufgestellt gewesen wären. Die haben ja in keinem Bundesland, wo es sie gab, gab ja viele Bundesländer, da gab es überhaupt keine Lernplattformen, natürlich diesen Ansturm nicht bewältigt, jedenfalls damals nicht von den Kapazitäten her. Es war natürlich auch der Vorlauf extrem kurz. Wir haben in Bayern am Donnerstagabend erfahren, dass die Schulen geschlossen werden am Montag und es war dann ein Tag Zeit, die E-Mail-Adressen und die Zugangskennwörter zu den Lernplattformen zurückzusetzen oder neu aufzustellen.
Aber da nochmal, wenn ich nochmal reingehen darf, diese 5 Milliarden Euro, dieses Geld ist schon lange da und wie gesagt, es ist kaum abgerufen, kaum bewilligt worden. Wer trägt da die Verantwortung?
Es ist ein Bürokratiemonster natürlich, dieser Digitalpakt. Das ist ja diese Geschichte, die ja eigentlich nicht üblich ist in Deutschland, nämlich, dass der Bund Geld für Bildung ausgibt in den Ländern. Und das hat ewig lang gedauert mit dieser Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern. Und es hat dann auch ewig gedauert, bis diese diese Verwaltungsvereinbarung dann in die Förderrichtlinien der Länder übertragen worden ist. Und es dauert jetzt ewig, bis die Ausschreibungen draußen sind. Teilweise müssen die europaweit sein. Also da hätte man, glaube ich, zu einem früheren Zeitpunkt sagen müssen, wir wollen diese Verfahren abkürzen. Aber das war damals Gegenstand einer politischen Auseinandersetzung, der Digitalpakt. Und wie es halt so ist mit politischen Auseinandersetzungen, die verzögern notwendige Abläufe. Hoffentlich ziehen wir daraus dann auch die Lehren für die Zukunft.
Mhm. Herr Himmelrath, bräuchten wir in Deutschland ein zentrales Online-System für die Schulen, auf das Sie sich schnell und unkompliziert draufschalten könnten, wenn es so etwas wie einen Lockdown gibt? Herr Richter hat jetzt ein paar Plattformen genannt, die anscheinend, so habe ich das verstanden, Herr Richter, zumindest zentral für NRW sein sollen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, Logineo NRW funktioniert bestens, steht allen Schulen in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung und wir haben auch einen großen Ansturm.
Steht zur Verfügung, Herr Richter, heißt nicht, dass sich automatisch jede Schule darauf einloggen wird, sollte es einen neuen Lockdown geben.
Nein, Sie können auch nach wie vor bislang andere Plattformen nutzen. Viele Schulen wollen das auch. Schulformspezifisch ist das oftmals auch ausgestaltet. Aber wir bauen Logineo NRW nach und nach so weit aus, dass auch alle Schulen in Nordrhein-Westfalen das in Anspruch nehmen. Das tun wir im Übrigen in Kürze auch, indem wir das System ausweiten auf alle 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen. Die Version 1.5 ist fertig und all das, was dranhängt mit Messenger-Dienst, Lernmanagementsystem und anderen Dingen, ist bereits fertig, ist bereits in der Ausrollphase und das wächst Tag für Tag hinsichtlich der Anzahl der Schulen entsprechend an. Aber Herr Himmelrath hat natürlich insofern recht, dieser Prozess braucht auch noch ein wenig Zeit. Aber das, was wir brauchen, steht alles insgesamt zur Verfügung.
Mhm. Nochmal die Frage an Herrn Himmelrath. Nach einem zentralen System, wir haben in Deutschland den Föderalismus und die Länder bestimmen selber über ihre Bildungspolitik. Wäre das viel besser, wenn wir zumindest in dem Bereich eine Vorgabe vom Bund hätten?
Wenn ich jetzt Ja sagen würde, wird mir Herr Richter und alle seine Kolleginnen und Kollegen in den Ländern an den Hals springen. Aber es gibt natürlich auch einen anderen Grund, da zunächst mal skeptisch drauf zu gucken. Denn je größer solche Systeme sind, desto schwieriger sind sie an den Start zu bringen. Wir sehen das ja mit dem Schulcloud-Thema. Da gab gab es den Versuch, sowas wie eine Bundesförderung mal auf den Weg zu bringen. Es ist jetzt doch letztlich wieder bei den Ländern gelandet. Selbst da ist es schwierig, das in der Fläche dann komplett umzusetzen. Also zentral heißt nicht automatisch besser. Es könnte natürlich besser sein, aber solange eben viel Verantwortung auch vor Ort getragen werden muss, ist alles an zentraler Steuerung schwierig. Wenn wir zum Beispiel die Gerätebeschaffung nehmen, es kann ja nicht jeder Lehrer, jede Lehrerin losziehen und der eine sagt, ich kaufe mir ein iPad, die zweite sagt, ich kaufe mir ein Android-Tablet und die dritte kauft sich einen Laptop. Da muss es ja sowas wie ein Konzept an den Schulen geben und es ist natürlich schön, wenn das Geld zur Verfügung steht, aber diese Konzepte, diese inhaltlichen Konzepte müssen ja vorgehen. Es ist einfach an dieser Stelle wichtig, dass wir auch wissen, was wir pädagogisch mit der Technik wollen. Technik alleine anzuschaffen, macht noch keinen besseren Unterricht.
Ja.
Das würde ich ganz gerne nochmal unterstreichen wollen. Wir haben jetzt diskutiert über die Infrastrukturausstattung, über die Technik. Und auch da sind wir nicht untätig gewesen im Bereich der Pädagogik und Didaktik, was Lernen auf Distanz und digitales Lernen anbetrifft. Als erstes Bundesland, sei auch vielleicht gestattet, hier einen kleinen Werbeblock einzupflegen, werden wir einen Rechtsrahmen für das Lernen auf Distanz schaffen. Das ist auch von den Lehrkräften gewünscht. Die wollen wissen, was denn Lernen auf Distanz für den Schulunterricht und auch für die Leistungsbewertung und für andere Dinge entsprechend bedeutet. Und wir werden heute ein 60-seitiges Papier, andere Bundesländer warten schon darauf, veröffentlichen, wo wir auch pädagogisch-didaktische Hinweise für das Lernen auf Distanz und für digitalen Unterricht für die Lehrkräfte in einem Online-Tool entsprechend veröffentlichen werden. Das gehört dazu. Ein ganz wichtiger Punkt. Es geht nicht nur um die Infrastrukturausstattung für Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler, sondern auch, wie nutzt man das so, dass es unter pädagogischen Gesichtspunkten auch einen Mehrwert erzeugt.
Gibt es da auch eine Fortbildungspflicht für die Lehrkräfte, Herr Richter?
Eine Fortbildungspflicht haben wir dazu nicht. Sie kennen die Regelung im Schulgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen, davon gehe ich sicher aus, Herr Himmelrath, so wie ich Sie kenne, was die Lehrerfortbildung anbetrifft. Aber ich kann Ihnen sagen, dass wir alleine in diesem Jahr zusätzlich 18 Millionen ausgeben dafür, dass die Lehrkräfte bezogen auf Logineo NRW, bezogen auf die pädagogisch-didaktischen Hinweise, die wir heute veröffentlichen und auch was die schlichte Nutzung von digitaler Infrastruktur anbetrifft, entsprechend aus- und fortgebildet werden, zusätzlich qualifiziert werden. Auch das ist ein begleitendes Paket. Die Lehrkräfte, die wir haben, müssen ja so schnell wie möglich mit der Infrastruktur und mit dem digitalen Lernen und mit dem digitalen Unterricht umgehen. Und darüber hinaus, das kommt dann auch noch hinzu, muss es auch verankert werden in den Lehrplänen und auch in der Lehrerausbildung. Das sind Prozesse, die Zeit in Anspruch nehmen. Wir haben allerdings das Gefühl, dass wir in all den Bereichen, und wir werden das auch demnächst in einer umfassenden Strategie zur Digitalisierung veröffentlichen, die Dinge zumindest auch auf den Weg gebracht haben, und zwar so, dass sie unumkehrbar sind.
Schulstart in Corona-Zeiten. Wie gut sind wir vorbereitet? Eine Mail geschickt hat uns Paul Schwarz. Er schreibt, ich bin 16 Jahre alt und gehe bald in die 11. Klasse. In der Schule lernt man nicht nur Stoff, sondern man lernt auch, wie man in verschiedenen Situationen mit Lehrern oder Mitschülern Man lernt auch, wie man in verschiedenen Situationen mit Lehrern oder Mitschülern umzugehen hat. Es geht also auch um soziale Erfahrungen und man wird in der Schule im besten Fall zu einem sozialen Menschen. Vor allem Jüngere brauchen die Begegnung miteinander. Paul Schwarz war das. Er freut sich anscheinend auf den Schulstart und angerufen hat uns Frau Rüther aus Frankfurt am Main. Guten Tag, Frau Rüther.
Guten Tag. Was Rüther ist mein Name.
Ja.
Ich finde, die Corona-Krise, die sollte einfach Anlass sein, grundsätzlich über die Bildungsgerechtigkeit in Deutschland zu sprechen. Weil diese Krise zeigt einfach, wie schlecht es mit dieser Bildungsgerechtigkeit bestellt ist. 2,8 Kinder und Jugendliche leben in Armut. Die sind nicht etwa von Armut bedroht, sondern sie leben bereits in Armut. Jetzt heißt es, ja leider haben nicht alle Kinder ein Gerät, mit dem sie digitalen Unterricht verfolgen können. Ja, also dass solche Geräte in einem Hartz-IV-Haushalt vermutlich nicht verfügbar sind, das konnte man sich wohl vorher überlegen. Ja. Das Mindeste wäre wohl gewesen, die Geräte jedem Schüler, der noch keins hat, zur Verfügung zu stellen. Stattdessen rollt jetzt eine ganz schwerfällige Diskussion über Leihgeräte an. Ja? Mhm. Meine Sorge ist, dass man da wieder krampfhaft nach der billigsten Lösung sucht, während man anderswo klotzt. Ja?
Ja, Frau Rüther, und Ihre Sorge, wenn ich das richtig verstehe, ist, dass sich da die Unterschiede noch stärker verschärfen?
Natürlich, das zeichnet sich ja bereits ab.
Ja, Frau Rüther, danke für diesen...
Das sind genau die Kinder aus ökonomisch schwachen Haushalten.
Frau Rüther, danke für diesen Aspekt. Das gebe ich direkt weiter in die Runde. Wir wollen sprechen über die soziale Ungleichheit. Die digitalen Geräte haben wir schon angesprochen, aber es ist natürlich jetzt auch so, wenn die Kinder zurückkommen in die Schule, dass wahrscheinlich, so wird es auch jetzt immer wieder gesagt, die Unterschiede doch recht stark sind. Es wird über eine Förderphase jetzt diskutiert. Vielleicht erstmal die Erklärung, Herr Himmelrath, was ist damit überhaupt genau gemeint und was soll da stattfinden? Wenn?
Ja, man muss natürlich aus pädagogischer Sicht oder aus Curriculum Sicht jetzt erstmal sehen, dass man einmal schaut, wie hat sich denn das Lernen oder der Lernstand bei den Einzelnen entwickelt in den vergangenen Wochen und Monaten? Wo gibt es Weiterentwicklungen? Wo gibt es Stillstand? Wo gibt es vielleicht auch Rückschritt? Man muss natürlich gucken, dass man in den Klassen wieder versucht, das Ganze anzugleichen. Und das ist eine große, wirklich große pädagogische Aufgabe, die jetzt auf die Lehrerinnen und Lehrer zukommt. Denn dieses Angleichen und dahinterstehend die Frage, wie gehen wir damit um, dass eben in den vergangenen Monaten einfach Stoff nicht vermittelt wurde. Wie holen wir das auf? Wie schaffen wir das, da wieder auf den Stand zu kommen? Das ist etwas, das wird uns noch lange Zeit beschäftigen und natürlich auch im Hinblick auf diejenigen, die zum Beispiel im kommenden Jahr Abitur machen. Mhm. Denen fehlt in der Qualifikationsphase bisher ein ganzes Viertel der Schulzeit. Möglicherweise kommt noch mehr dazu, wenn es wieder zu Schließungen kommen sollte. Und da muss man natürlich einen Umgang und eine Regelung für finden.
Herr Meidinger, was ist da vorgesehen?
Ja, also wir machen übrigens nicht nur die Abiturienten Sorge, sondern generell also auch die, die, was weiß ich, also dann den mittleren Bildungsabschluss anstreben oder auch den ersten allgemeinbildenden Abschluss anstreben. Es ist tatsächlich große Unterschiede da, was da passiert ist in den Wochen der Schulschließungen und des Distanzunterrichts zu Hause. Das ist übrigens nicht nur eine soziale Frage. Wir haben auch Kinder, die aus anderen Gründen dann nicht teilnehmen konnten am Distanzunterricht, weil sie zu klein waren, weil sie die Eltern nicht betreuen konnten oder teilweise auch, weil sie nicht motiviert waren, am Distanzunterricht teilzunehmen. Und die Rückmeldungen der Lehrkräfte, die zeigen jetzt, wo die Präsenzphase in manchen Bundesländern wieder angelaufen ist, dass die Unterschiede groß sind. Also wir brauchen eine Förderung und da ist eben die große Frage erstens mal, diese Förderung wird nur dann richtig funktionieren, wenn sie im Präsenzunterricht stattfindet. Ist der wieder möglich? Zweite Frage ist, haben wir die ausreichenden Lehrerkapazitäten dafür? Also woher kommen sozusagen die Ressourcen für diesen Förderunterricht? Und die dritte Frage ist, bietet man den freiwillig an oder macht man ihn verpflichtend? Also ich muss offen sagen, auch wenn das innerhalb der Lehrerverbände nicht unumstritten ist, ich wäre dafür, für die Anführungszeichen abgehängten Schüler, also die, die da deutliche Defizite haben, im Interesse ihrer weiteren Schullaufbahn, eines erfolgreichen Starts ins Berufsleben, dann diese Förderung auch verpflichtend zu machen, also am Nachmittag, um hier diesen Anschluss zu finden.
Ist das eine gute Idee aus Sicht des Bildungsexperten, frage ich mal Armin Himmelrath, der mir gegenüber sitzt.
Ja, ich glaube schon, dass das der Weg ist, über den es gehen muss. Wir hatten ja solche Förderangebote in den meisten Bundesländern, jetzt auch in den Sommerferien. Die waren aber eben auf freiwilliger Basis auf Seiten der Schülerinnen und Schüler, aber eben auch auf freiwilliger Basis bei denen, die dort unterrichtet haben. Und man hat einige erreicht, aber es war letztlich natürlich nicht die flächendeckende Sicherung des Wissensstands, die damit vollzogen werden konnte. Von daher, wenn man es verpflichtend macht, aber da wird Herr Meidinger sich natürlich bei seinen Kolleginnen und Kollegen ziemlich in die Nesseln setzen, weil das heißt ja dann auch, wir brauchen Lehrerinnen und Lehrer, die dazu am Nachmittag verpflichtet werden.
Herr Meidinger, haben Sie da also, schon mit Kolleginnen und Kollegen drüber gesprochen?
Wenn der Lehrer jetzt da Angst hat, da am Nachmittag zu unterrichten, wenn er das im Rahmen seines Deputats macht, also ich habe ein Gymnasium geleitet, da war selbstverständlich, dass da natürlich auch am Nachmittag Unterricht war. Ich glaube, das wird nicht an den Lehrern scheitern, sondern daran, dass entweder die zusätzlichen Stellen nicht von den Ländern zur Verfügung gestellt werden oder dass eben die Personen nicht da sind. Und dann muss man sich die Frage stellen, kann man dafür vielleicht andere Angebote kürzen? In Bayern selber gibt es so eine Richtlinie, dass der Wahlunterricht dann gekürzt werden soll zugunsten der Zusatzförderung. Das finde ich zwar nicht gut, aber es wäre auf jeden Fall eine Güterabwägung, der ich zustimmen könnte.
Zusätzliche Stellen, sagen Sie, Herr Meidinger. Und Sie haben auch den Punkt angesprochen, dass es eben sehr viel Ausfall geben wird an Lehrern, die zu den Risikogruppen gehören. Herr Richter, Sie haben den Überblick für NRW. Wie stark wird dieser Ausfall sein und wie wollen Sie den abfangen?
Vielleicht noch mal ganz kurz zu den individuellen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler, wenn sie denn jetzt ins neue Schuljahr kommen. Man kann unterschiedliche Instrumente zum Einsatz bringen, um auch Defizite aus dem vergangenen Schuljahr wieder in den Griff zu bekommen. Ich glaube, jede Lehrkraft will das von sich aus, dass die Schülerinnen und Schüler individuell auch gefördert werden. Das wird man über das ganze Schuljahr hinweg machen müssen. Es gibt ja da auch ganz unterschiedliche Erfahrungen, die beim Lernen auf Distanz gemacht worden sind bei den Schülerinnen und Schüler. Wir haben in Nordrhein-Westfalen jetzt schon festgelegt, dass wir sowohl für die Prüfung zum mittleren Schulabschluss auch zum Abitur dadurch mehr Zeit gewinnen, dass wir die Prüfungstermine weiter nach hinten schieben, soweit das entsprechend verantwortbar ist. Wir haben jetzt Ferienangebote und Programme gemacht und machen sie noch in den Sommerferien. Wir werden das fortsetzen in den Herbstferien und Erfahrungen daraus sammeln wollen und dann zu schauen, wie geht man dann auch im weiteren Verlauf des Schuljahres damit um. Wie viele Lehrkräfte werden fehlen zum Schuljahr 2020/2021? Wir haben dazu ganz aktuelle Erhebungen gemacht aus der letzten Vorferienschulwoche und wir werden dann die nächste Erhebung wieder machen, eine Woche nach dem Schulstart. Wenn wir den Maßstab nehmen aus der letzten Vorwoche der Sommerferien, dann fehlen uns insgesamt 15% der Lehrkräfte. Allerdings davon nicht alle Corona-bedingt, sondern wir haben im Durchschnitt, das gilt auch für andere Bundesländer, etwa 7-8% durchlaufende Krankheitsquote bei den Lehrkräften, sodass wir etwa 7-8% Corona-bedingte Lücken haben beim Personaleinsatz für die Lehrkräfte. Und deswegen, weil wir das wissen und weil wir davon ausgehen, dass sich das auch in ähnlichen Größenordnungen zum Schuljahresstart fortsetzen wird, haben wir eine Reihe von Maßnahmen auf den Weg gebracht, um auch zusätzliche Lehrkräfte für den Unterricht zu gewinnen, schon auf den Weg gebracht. Das ist schon sozusagen möglich, die Lehrkräfte einzustellen. Die Erlasse sind schon raus. Die Verhandlungen mit dem Finanzministerium sind schon erfolgt. Es ist im Haushalt schon abgesichert. Wir werden in großem Stile Vertretungsunterricht entsprechend möglich machen. Praktisch jede Lehrkraft, jede Kraft, es sind ja dann nicht nur Lehrkräfte, sondern es können auch andere Personen sein mit pädagogischem Hintergrund, sozialpädagogische Fachkräfte, Schulsozialarbeit, werden wir einstellen, die wir bekommen können. Da gibt es keine Grenze. Wir werden
ich frage da nochmal nach, Herr Richter, rächen sich da die Versäumnisse der letzten Jahre? Denn Lehrermangel ist ja kein neues Thema.
Ja, natürlich. Aber was sich jetzt rächt und vor allen Dingen, was auch langfristig angelegt ist, dass wir in der Vergangenheit zu wenig Lehrkräfte ausgebildet haben. Es ist nicht das Problem bei uns, dass wir keine Stellen haben. Wir haben Tausende von Stellen, die wir besetzen können. Deswegen können wir auch sehr flexibel jetzt reagieren. Viele, viele tausend Stellen, die wir im Haushalt haben, die auch finanziert sind, aber wir können sie nicht besetzen, weil zu wenig ausgebildet worden ist. Deswegen haben wir hier mittlerweile schon über 1000 zusätzliche Studienplätze geschaffen, schon vor Jahren, um diesem Phänomen entgegenzuwirken, um dieses System wieder ins Gleichgewicht zu bringen, auch außerhalb von Corona, braucht man eine verlässliche Planung der Lehrerbedarfe. Das gab es in Nordrhein-Westfalen 2017 nicht. Und man braucht genauso eine verlässliche Planung der Studienkapazitäten, der Lehrerausbildungskapazitäten an den Hochschulen. Beides haben wir jetzt gemacht. Wir kennen die Lücke und wir haben auch jetzt mit den Hochschulen nochmal zusätzlich 1000 zusätzliche Studienplätze geschaffen in Nordrhein-Westfalen, flächendeckend über ganz Nordrhein-Westfalen hinweg, insbesondere im Bereich der Sonderpädagogik und im Bereich der Grundschulen. Und wir haben in der Vergangenheit auch falsch ausgebildet. Wir haben 5200 Lehrkräfte für das Lehramt Sekundarstufe 2 zu viel. Denen können wir kein Einstellungsangebot machen für ihr eigentliches Lehramt. Und wir können es jetzt aber nutzen, das sind immerhin ausgebildete Pädagogen mit dem Lehramt der Sekundarstufe 2, um die jetzt in Corona-Zeiten zu gewinnen mit Hilfe der Maßnahmen, die ich zuvor genannt habe.
Aber das ist ja kein Problem, das in Nordrhein-Westfalen gelöst wird, sondern eins, das bundesweit besteht. Es ist natürlich richtig, wenn Sie sagen, dass da die Möglichkeiten zur Einstellung deutlich erleichtert wurden, aber Sie haben es ja auch benannt, die Stellen sind da, die Stellen sind finanziert, die Stellen sind offen und es fehlt das Fachpersonal. Und das ist richtig. Natürlich etwas, das werden Sie weder in Nordrhein-Westfalen noch bundesweit finden. Im Gegenteil, im Moment ist es ja eher so, dass die Länder sich das gegenseitig abjagen mit Verbeamtungsangeboten im einen Bundesland und einer Besoldungserhöhung im anderen. Aber so kommt man natürlich nicht zu einem stringenten Konzept, in dem bundesweit möglichst allen Schulen geholfen wird.
Doch, dahin kommen wir. Uns fehlen ja die Lehrkräfte im Bereich der Sonderpädagogik und im Bereich der Grundschulen.
Frau Wilms aus Wedel hat uns angerufen. Ich möchte gerne eine Hörerin noch zu Wort kommen lassen, die schon mit sehr viel Geduld gewartet hat. Guten Tag, Frau Wilms.
Ja, hallo. Schönen Morgen.
Guten Morgen.
Oder moin moin, wie wir hier sagen.
Genau. Ihre Frage oder Ihr Beitrag?
Ja, mein Beitrag, der geht ein bisschen in die Richtung, das hörte man eben auch wieder in der gerade laufenden Diskussion. Wenn ich mir das so alles anhöre, dann bin ich wirklich erschüttert, wie die Zuständigkeiten immer wieder hin und her geschoben werden. Zwischen Kultusministerium des Landes, Schulträger, also die Kommunen für die Gebäude und den Schulen selber. Da müssen wir doch mal rangehen. Diese Struktur, die muss nach meiner Auffassung mal dringend überdacht werden. Wenn den Schulen sowieso immer zum Schluss der schwarze Peter zugeschoben wird, dann sollten die Schulen auch voll und eigenverantwortlich zuständig werden. Also auch über Personal entscheiden können, auch über die Sachmittel, was man baulich verändern kann. Warum klappt das in anderen Ländern, dass man Trennwände aufstellt? Wir schaffen es aber in Deutschland nicht.
Frau Wilms, ich gebe die Frage direkt weiter in die Runde. Vielleicht fühlt sich Herr Meidinger oder Herr Richter berufen zu einer Antwort. Warum gibt es da zu viele Zuständigkeiten, wie unsere Hörerin sagt? Und warum wird das nicht einfach viel pragmatischer von den Schulen selber geregelt?
Letztendlich, um das gleich kurz zu machen, ist natürlich auch immer eine Geldfrage. Und das wird man auch mit dann besserer Aufteilung der Zuständigkeiten nicht lösen. Ich glaube, dass durchaus sinnvoll ist, dass zum Beispiel für die Sachausstattung der Schulträger, es ist ja in der Regel die Gemeinde, die Kommune, die Stadt zuständig ist, weil die natürlich am nächsten dran sind. Aber in der Tat, es gibt natürlich viele Abstimmungsprobleme. Jetzt gerade bei den Hygienekonzepten hat man es gesehen, auch beim zusätzlichen Raumbedarf, wo dann zwischen Kommune und Land um Finanzen gerungen wird, wo dann teilweise auch Bundesvorgaben zu berücksichtigen sind. Also ich glaube schon, dass wir auch für die Zukunft die Lehren ziehen müssen, dass wir in den Entscheidungsprozessen in solchen Krisensituationen auch vor Ort schneller werden müssen. Also das kann nicht sein, dass hier dann Desinfektionsmittel an meiner Schule wochenlang deswegen nicht angeschafft worden sind, weil nicht klar war, wer dafür bezahlt. Also das ist ein Unding und da muss man mit Sicherheit Lehren draus ziehen.
Wir waren vorhin an einer Frage noch hängen geblieben, die ich gerne noch mal aufgreifen würde, nämlich dieser Frage, wie geht es jetzt weiter? Im Unterricht muss der Schulstoff abgespeckt werden. Herr Meidinger, vielleicht Sie gleich direkt noch dazu. Ist das Ihr Wunsch, dass man einfach sagt, jetzt konzentrieren wir uns aufs Wesentliche und wir müssen einfach Abstriche machen?
Na gut, das passiert schon. Also wir hatten ja unterschiedlich lange in den Ländern, manche waren ja schon im Endbereich ihres Schuljahres, da im März, in Bayern war noch das halbe Schuljahr vor einem, haben ja jetzt auch schon Vorgaben gemacht, also welche Lehrplaninhalte im nächsten Jahr sozusagen vorübergehend verzichtbar sind und was auf jeden Fall behandelt werden muss. Aber wie gesagt, das ist alles immer vor dem Vorbehalt, wie läuft das nächste Schuljahr? Also wachsen die Lücken vielleicht sogar weiter an, weil wieder in den Distanzunterricht zurückgewechselt werden muss? Oder ist es tatsächlich möglich, jetzt allmählich dann die Lücken aufzuarbeiten? Ich hoffe ganz stark natürlich, dass das kein Problem wird, dass sich, solange noch die nächsten Jahre, nicht nur das nächste Schuljahr, sondern noch weitere Schuljahre, dann vor den Schulen auftürmt, weil irgendwann kommt natürlich auch die Schlussabrechnung beispielsweise, wenn der Abschluss gemacht werden
die
muss.
Die Schlussabrechnung, sagen Sie, ich frage mal unseren Bildungsexperten Armin Himmelrath, man spricht ja jetzt sogar schon von einer verlorenen Generation. Ist das ein bisschen übertrieben?
Ja, so weit würde ich glaube ich nicht gehen. Ich teile die Meinung von Herrn Meidinger, dass wir tatsächlich in den Abschlussprüfungen darüber diskutieren müssen. Kann man da den gesamten Stoff voraussetzen, der auch ohne Corona vorausgesetzt worden wäre. Das betrifft alle, die jetzt in den kommenden Jahren auf eine solche Prüfung zusteuern, egal ob es der mittlere Abschluss ist oder ein höherer Schulabschluss. Aber was wir tatsächlich, glaube ich, auch konstatieren müssen, es ist ja nicht so, dass die Kinder jetzt alle zu Hause saßen und gar nichts gelernt hätten, sondern sie haben ganz andere Dinge gelernt. Sie haben gelernt, wie diese Gesellschaft zum Beispiel reagiert. Sie haben gesehen, wie wichtig Bildung genommen wird und wie man mit Schule umgeht in einer solchen Krisensituation. Und da habe ich eine große Befürchtung, dass sie nämlich eins gelernt haben, dass zwar von Schule ständig als sehr wichtigem Feld, als sehr wichtigen Bereich geredet wird, aber Schule, obwohl sie systemrelevant ist, soweit würde ich gehen, nicht die Unterstützung erfährt, die andere systemrelevante Bereiche erhalten. Und ich fürchte, dass die Kinder und Jugendlichen dort und alle anderen Eltern natürlich auch etwas gelernt haben, dass sie letztlich sich auf Zusagen, auf Sonntagsreden von der großen, besonderen Bedeutung der Bildung nicht unbedingt verlassen können.
Sagen Sie das auch in Ihrem Kabinett, Herr Richter, da, was Sie gerade gesagt haben?
Nein, das war jetzt Herr von Himmelrath, Armin Himmelrath. Das war Herr Himmelrath, aber Himmelrath, wir können also, gerne Herrn Richter
darauf... habe ich jetzt verwechselt.
Das ist kein Problem,
der Hörfehler. Ja.
Wir lassen gerne Herrn Richter darauf reagieren.
Ja, ich glaube, dass wir schon sagen können, dass wir enorm investiert haben, jetzt auch im Bereich von Schule in Nordrhein-Westfalen. Läuft ein Investitionsprogramm in einer Größenordnung von 2 Milliarden, was den Schulraum anbetrifft. Über die Maßnahmen zur Digitalisierung habe ich gerade gesprochen. Aber ich bin der Letzte, der sich verwehren würde, wenn es noch mehr an Zuspruch und auch Finanzierung und Unterstützung gibt. Im Moment ist es aber tatsächlich so, es ist vielleicht auch ein bisschen paradox in dieser ganzen Diskussion, dass es aber auch eben schon angeklungen, Programm Gute Schule 2020 2 Milliarden, Digitalpakt 5 Milliarden, Sonderprogramme hier in Nordrhein-Westfalen, allein im Bereich der Digitalisierung von 400 Millionen. Im Moment haben wir das Problem, im Zusammenwirken mit den Schulträgern, das war eben auch nochmal eine Diskussion, diese Investitionsmittel auch schnell auszugeben und zu investieren, weil es Vorläufe braucht. Es ist tatsächlich so, dass es im Moment und die Stellen, die ich eben genannt habe, kommen noch hinzu, die zur Verfügung stehen und ausfinanziert sind. Im Moment auch die Mittel, die für Bildung zur Verfügung stehen, gar nicht verausgaben können, in der Geschwindigkeit, in der das notwendig ist. Wir brauchen eine stabile, und das würde ich sagen, überall dort, wo man es sagen muss, im Kabinett kann ich das nicht tun, weil ich Staatssekretär bin, dass wir eine dauerhafte, verlässliche Finanzierung brauchen für Schulen, für den Schul- und Unterrichtsbetrieb. Das betrifft nicht nur die Digitalisierung, das betrifft auch die Schaffung von modernem Schulraum, pädagogische Architektur, das sind die Stichworte. Bildung braucht nicht nur bei der Ausstattung mit Personal, sondern auch was die Sachausstattung und was den Schulraum anbetrifft, eine dauerhafte, verlässliche Finanzierung, gut abgestimmt im Zusammenspiel mit dem Land und den Schulträgern. Und der Bund wird ja dauerhaft auch auf der Grundlage der neuen Regelung in der Verfassung mitfinanzieren, mitfinanzieren können und müssen, wenn es um die großen Herausforderungen, Digitalisierung, Integration und andere Dinge in der Schul- und Bildungspolitik gibt. Also langfristig muss man dort dauerhaft Geld zur Verfügung stellen, damit wir hier wieder in ein Gleichgewicht kommen, was die Ausstattung mit Personal anbetrifft der Schulen, was modernen Schulraum anbetrifft, um Schule und Bildung auch dauerhaft sozusagen fit zu machen.
Ich möchte Frau Klotz noch zu Wort kommen lassen. Sie hat uns angerufen aus Lengede in Niedersachsen. Guten Tag, Frau Klotz.
Guten Tag. Ich habe folgende Frage, und zwar sind wir auf dem Dorf. Ich glaube, das ist aber generell ein Problem. Was halten Sie von Schulbussen? Mein Sohn muss in einen sehr engen Schulbus einsteigen. Also das heißt, da ist ja abgesehen von Sicherheit, das lassen wir jetzt mal da stehen, wird das ja ein Anatmen in den Nacken sein, weil, also mein Sohn sagt ganz oft, wir quetschen uns da rein und wer Pech hat, muss halt auf den nächsten Bus warten. Wie, also haben Sie das auf dem Schirm, dass da auch, selbst wenn wir das in der Schule schaffen, wie machen wir dann aber das mit dem Schulweg? Also,
Frau Klotz, ich gebe die Frage weiter, in dem Fall an Herrn Richter, auch wenn er für NRW zuständig ist, aber ich denke, da wird es ähnliche Überlegungen geben, Herr Richter.
Ja, auch wenn ich sie bis ins letzte Detail jetzt hier auch noch nicht darstellen kann, aber es gibt Möglichkeiten, den Schulstart am Vormittag auch flexibel zu organisieren. Da haben wir eine Regelung in Nordrhein-Westfalen, die können die Schulträger auch in Abstimmung mit den Schulen entsprechend nutzen. Und in der Diskussion ist auch, dass wir zusätzliche Schulbusse im Zusammenwirken mit dem Verkehrsministerium zum Schulstart zur Verfügung stellen. Aber wie gesagt, da gibt es noch letzte Abstimmungsprozesse.
Trotzdem muss man natürlich an dieser Stelle aufpassen, dass nicht wieder alles nach unten durchdelegiert wird. Wir haben in Baden-Württemberg das Beispiel, dort im Hygienekonzept steht drin, dass eine Maskenpflicht besteht auf dem Schulgelände, auch auf dem dann außerhalb des Schulgeländes nicht, im Schulbus wieder. Aber an der Haltestelle im Umfeld der Schulen sollen dann die Lehrerinnen und Lehrer dafür sorgen, dass dort die Abstände eingehalten werden. Also da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass eben auch politische Verantwortung nach unten durchdiffundiert und letztlich niemand mehr verantwortlich ist.
Also diese Idee,
wie gesagt, Baden-Württemberg.
diese Idee hinsichtlich der Regelung an den Schulbushaltestellen, die kommen nicht aus Nordrhein-Westfalen, die würde ich auch nicht begrüßen. Lehrkräfte und Schulleitungen können nur Verantwortung tragen für den Bereich, für den die zuständig sind in den Schulen. Aber sobald das Schulgelände verlassen wird, ist das nicht mehr im Zuständigkeitsbereich der Schulleitung. Es geht uns auch gar nicht so sehr darum, Verantwortung zu delegieren und abzuwälzen.
Aber das müsste ja für die Politik ein Thema sein, wenn da eventuell neue Infektionsherde entstehen könnten auf dem Weg zur Schule oder von der Schule zurück.
Ja, das ist auch ein Thema und deswegen haben wir auch klare Spielregeln herausgegeben, was für den Schülertransport in den entsprechenden Bussen zu erfolgen hat an Infektionsschutz, was das Tragen von Masken und Abstandsregeln anbetrifft. Und dazu gibt es auch eine klare Vereinbarung hier in Nordrhein-Westfalen mit dem Verkehrsministerium und von den großen und mit den großen Verkehrsverbünden. Und die haben wir auch entsprechend veröffentlicht und herausgegeben.
Also es führt natürlich kein Weg dran vorbei, mehr Busse einzusetzen. Für die Schulwegbeförderung ist ja in erster Linie dann auch der Schulträger verantwortlich, ist auch wieder eine Kostenfrage. Es wären aber Kapazitäten da, weiß ich von Busunternehmen, weil natürlich viele andere Reisen, die die bisher mit ihren Bussen gemacht haben, weggefallen sind. Also von daher wäre da mit Sicherheit noch Luft drin.
Wir sind fast am Ende dieser Sendung angelangt. Ich möchte noch einen Blick in die Zukunft werfen, und zwar mit dem Worst-Case-Szenario. Ein Corona-Fall an der Schule. Was passiert dann? Wird die ganze Schule geschlossen? Oder kann man dann wirklich sagen, weil wir die Gruppeneinteilungen haben, wir machen es einfach kleiner, Herr Richter?
Wir haben dafür ganz klare Vorgaben, die die Ministerin heute auch vortragen wird, was in einem solchen Fall zu tun ist. Zunächst mal sind dann die Schulleitungen gefragt. Sie müssen auf der Grundlage der Spielregeln, die wir dafür aufgestellt haben, dann auch sehr schnell die Gesundheitsbehörden entsprechend benachrichtigen. Wir haben dafür im Rahmen unserer Teststrategie auch Vorkehrungen getroffen. In solchen Fällen, jenseits der anlasslosen, freiwilligen Testung, die jede Lehrkraft bei uns in Nordrhein-Westfalen machen kann, in einem Abstand von 14 Tagen, wird in solchen Fällen dann auch grundlegend durchgetestet, um Infektionsketten so schnell wie möglich nachzuverfolgen und entsprechend einzugrenzen und abzustellen. Und dafür haben wir auch sichergestellt, dass die notwendigen Testkapazitäten dann auch regional und örtlich vorhanden sind.
Heute gehen die ersten Schulen wieder an den Start. Wie gut sind wir vorbereitet? Das war unser Thema heute in Kontrovers. Vielen Dank an die Mitdiskutierenden, an Matthias Richter, Staatssekretär im Ministerium für Schule und Bildung in Nordrhein-Westfalen, Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, und Armin Himmelrath, Journalist und Bildungsexperte. Damit geht die Sendung Kontrovers zu Ende hier im Deutschlandfunk. Geht's weiter mit den Nachrichten. Ich danke für Ihr Interesse und für Ihre rege Teilnahme. Am Mikrofon war Christiane Kess.